Galle, wichtiger Handelsposten an der Gewürzroute. Ein Beitrag von 280 Countries. Mit ihrem kolonialen Flair ist Galle die interessanteste Stadt im Süden Ceylons. Aber auch die herrlichen Strände nördlich und östlich von Galle sind sehr beliebt. Ich habe zunächst eine klassische Rundreise mit Chauffeur ins kulturelle Dreieck und ins Hochland von Sri Lanka unternommen und 3 Nächte an der Westküste im Badeort Kalutara verbracht. Jetzt sitze ich in einem Zug der Südwestküstenbahn und steuere mein nächstes Ziel an, Dodanduwa. Mein Aufenthalt in einem kleinen Gasthaus direkt am Strand von Dodanduwa. 10. Tag, 64 Kilometer. Da der Zug in dem kleinen Badeort nicht hält, steige ich schon in Hikaduwa aus und nehme mir ein Tuk-Tuk zu meinem Gästehaus. Nach dem großen Tsunami versuchen das ceylonesische Fremdenverkehrsamt, Touroperator, Hotels und Gästehäuser, den Tourismus wieder anzukurbeln. Der deutsche Besitzer des Oriental Rest Guesthaus in Dodanduwa beteiligt sich an der Promotion-Aktion und bietet Personen aus der Touristikbranche günstige Unterkünfte an. Nach einem herzlichen Empfang durch den Manager Mr. Anusa schaue ich mir das Haus mit nur 4 Gästezimmern an. Manche Schäden durch den Tsunami konnten noch nicht behoben werden. Das warme Wasser läuft noch nicht, die Gartendusche ist noch defekt und die Treppe zum Strand kaputt. Ich bekomme ein schönes Zimmer im Obergeschoss mit großem Balkon und einem fantastischen Blick aufs Meer und auf den Sonnenuntergang. Es gibt ein reichhaltiges Frühstück, der Koch Talak und der Hausdiener Salat kaufen das Abendessen jeden Tag frisch auf dem Markt ein und bereiten es für mich zu. Barracuda, Hai, Tintenfisch oder Hähnchencurry mit Reis, alles schmeckt fantastisch. Mit dem Boot auf der Salzwasserlagune, ein Tempel, Kraniche, Warane und Flughunde. 11. Tag, 5 Kilometer. Heute Nachmittag habe ich mich mit dem Fahrer Newton zu einem Ausflug verabredet. Es geht zur Salzwasserlagune von Dodanduwa, auch Ratgama Lake genannt. Zunächst besichtige ich den Gangaramaya Vihara, einen 200 Jahre alten buddhistischen Tempel am See. Im Zentrum der Anlage steht eine weiße Dagoba. Die äußerst farbintensiven Figuren vor einem Fries sind wohl neueren Datums. Danach besteige ich mit Newton ein Ausflugsboot und wir fahren in der Abenddämmerung, die in den Tropen sehr schnell einsetzt, auf den See hinaus. Vor einem der 2 Inseln im See schwimmen einige Warane im Wasser. In ihren Augen spiegelt sich das Abendrot. Weiße Reiher bevölkern zuhauf die großen Bäume am Ufer. Auf der Rückfahrt fliegen dann im Halbdunkel dutzende Flughunde über unsere Köpfe. Die großen Verwandten unserer Fledermaus besitzen Flügel mit einer Spannweite bis zu 1,70 Meter und sind nachtaktiv. Galle, Festungsstadt und wichtiger Handelsposten an der Gewürzroute. Ein UNESCO-Weltkulturerbe. 12. Tag, 28 Kilometer. Ich miete mir heute für ein paar Tage einen Roller mit 4-Takt-Motor und Automatik. Er ist fast neu, der Kilometerzähler steht bei 2000. Die Küstenstraße nach Galle ist Nationalstraße Nummer 2 und entsprechend stark ist der Verkehr. Es gibt eine ungeschriebene Rangordnung, die von unten nach oben wie folgt aussieht. Zuunterst Fußgänger, dann Radfahrer, Mopedfahrer, PKWs, Lastwagen, Linienbusse und schließlich Geländewagen und SUVs der Reichen und Wichtigen. Unterwegs stoppe ich an einem Rastplatz unter Palmen und genieße die schöne Aussicht aufs Meer. Bereits vor der Kolonialisierung durch die Portugiesen im 16. Jahrhundert war Galle ein bedeutender Seehafen. Griechen, Römer, Malaien und Inder trieben hier Handel. Die Perser unter Harun al-Rashid tauschten um das Jahr 800 Waren mit den Chinesen der Tang-Dynastie. Araber gewannen großen Einfluss, wie an vielen Küstenabschnitten des Indischen Ozeans, zum Beispiel in Kenia, Sansibar und Sumatra. Moscheen und die weiße Kleidung mit den Kappen der Einwohner von Galle, den Moors, künden heute noch davon. Don Lorenzo de Almeida landete 1505 mit 4 Schiffen im Hafen von Galle und gründete die portugiesische Kolonie in Ceylon. Eine erste kleine Kirche und eine Befestigungsanlage wurden gebaut. Im Jahr 1518 entstand das Schwarze Fort. Im Jahr 1640 belagerten der Niederländer Jakob Costa mit 2000 Mann auf 12 Schiffen die Stadt und siegte nach nur 4 Tagen. Das von den Niederländern bis 1663 errichtete Fort ist wie die Altstadt UNESCO-Weltkulturerbe. Sie ist die größte erhaltene europäische Festung in Südasien. Für den Bau wurden vor allem Granitsteine und Korallen verwendet. Auf knapp 3 Kilometer Länge umschließt ein Wall die Altstadt mit insgesamt 14 Bastionen, darunter Point Utrecht, Aurora, Ackersloth, Klippenberg und am südlichsten Punkt das Flagge Klipp, in Englisch Flag Rock genannt. Gale wurde Sitz des Gouverneurs der niederländischen Ostindien-Kompanie VOC und damit zur Hauptstadt Niederländisch-Ceylons. Am alten Tor prangt ein Wappen der VOC aus dem Jahr 1699. Sehenswert sind die gut erhaltenen Kolonialgebäude wie das Government House und das Gebäude von 1684, in dem sich heute das New Oriental Hotel befindet. Älter ist noch das Historical Mansion von 1680. Es wurde von seinem Besitzer Al-Hajj M.H.A. Gaffar 1980 unter Verwendung von holländischem Lehm und einheimischen Korallensteinen renoviert. Ein verschütteter Brunnen wurde im Innenhof ausgeschachtet, sodass wieder kristallklares Wasser geschöpft werden kann. Hier steht auch ein Granitblock mit dem Zeichen VOC. Im Haus befindet sich ein kleines Museum mit Kunstgalerie, Münz- und Porzellansammlung und in den Arkaden ein Schmuckgeschäft und ein Laden mit Klöppelarbeiten. Auf dem höchsten Punkt der Altstadt in 12 Meter Seehöhe wurde 1755 die holländisch reformierte Kirche, auch Grote Kerk genannt, gebaut. Beeindruckend sind die verwitterten Grabplatten im Boden der Kirche mit ihren Inschriften, den Namen niederländischer Kaufleute und Militärs, die bunten Glasfenster, die Orgel und eine Kanzel aus Edelholz. Von den Niederländern stammt auch ein Abwassersystem in der Altstadt, das Ebbe und Flut nutzt. Die Briten, die Ceylon im Jahr 1796 von den Niederländern übernahmen, nutzten die Festung als örtliches Verwaltungszentrum. In Colombo bauten sie einen größeren Seehafen und verlegten den Sitz der Kolonialverwaltung dorthin, wodurch der Hafen und die Stadt Galle seine herausragende Bedeutung verlor. Die Stadt bekam 1871 noch die anglikanische Allerheiligenkirche, 1873 ein neues Haupttor, 1883 einen Uhrturm und 1904 die im Baustil einer Kirche gebaute weiße Mera-Moschee. Die britische Kolonialverwaltung errichtete 1848 in Galle auch den ersten Leuchtturm auf Ceylon. Er war 18 Meter hoch, wurde aber 1934 durch ein Feuer zerstört. Der Neubau von 1939 ist ein 26 Meter hoher Rundturm aus Gusseisen. Ich unterbreche meinen Rundgang durch die Gassen der Altstadt für ein leckeres Mittagessen im Hotel-Restaurant Rampart. Ich sitze im Obergeschoss auf der schönen Terrasse bei Fisch und Meeresfrüchten und genieße die Aussicht auf die Wallanlagen, die Mera-Moschee und den Leuchtturm von Galle. Danach schlendere ich weiter auf dem Wall zur Star-Bastion, wo mir einige buddhistische Mönche entgegenkommen. An der Moon-Bastion, dem nördlichsten Punkt der Befestigung, vorbei, gelange ich schließlich zurück zum Uhrturm. Auf der Rückfahrt probiere ich eine der Nebenstraßen aus, um dem starken Verkehr auf der Nationalstraße A2 zu entgehen. Im Hinterland ist es ruhig und idyllisch. Das muss ich mir morgen unbedingt mal genauer anschauen. Zurück in Dodanduwa treffe ich eine neue Zimmernachbarin an, Caroline von der Lufthansa. Wir setzen uns zusammen auf den Balkon, unterhalten uns gut und gönnen uns einen Old Arak, einen Palmschnaps zum Sundowner. Das bezaubernde Hinterland der Südwestküste, 13. Tag, 109 Kilometer. Heute nehme ich eine der Nebenstraßen durchs malerische Hinterland von Galle. Dabei fahre ich durch eine tropisch blühende Landschaft, komme an einer Grundschule mit einem entzückenden Elefantenfries vorbei, die Schulglocke schwingt unter einem schmalen Dach, das von zwei weiß gestrichenen Betonsäulen getragen wird. Flüsse und Kanäle durchziehen die Landschaft. Eine lange hölzerne Stelzenbrücke führt über den Chin River zum Damm von Gonapura. Ich stoße am Fischmarkt von Galle östlich der Festung wieder auf die Nationalstraße A2. Einige bunte Fischerboote liegen in der Bucht. Gegenüber lockt der farbenprächtige Obst- und Gemüsemarkt von Galle mit Papayas, Mangos, Bananen und manch anderen exotischen Früchten in den Auslagen. Ich schaue mich hier ein wenig um, bevor ich entlang der Küste in den Badeort Unawatuna weiterfahre. Unawatuna, eine einladende Bucht. Die seichte, leicht geschwungene Bucht ist von Palmen und felsigen Hügeln eingerahmt und schaut sehr einladend aus. Auf der Landzunge am westlichen Ende der Bucht steht der Tempel Vela de Vale mit der Höhle der gefangenen Seeschlange. Im Unawatuna Beach Resort Restaurant mache ich Pause und bestelle das Mittagsspezial, eine gegrillte Languste mit Grillgemüse. Die Brandungs- und Stelzenfischer von Kogala. Auf der Weiterfahrt komme ich erst an einigen Töpfereien vorbei, die ihre Waren an der Straße zum Verkauf anbieten. Hinter Kogala sitzen einige Stelzenfischer in der Brandung und versuchen Fische zu angeln. Die Stelzenplätze befinden sich oft schon seit Generationen im Besitz einer Familie. Veligama, ein altes Handwerk und die kleine Insel Taprobane. Im Küstenstädtchen Veligama wird noch die von den Portugiesen eingeführte Klöppelei ausgeübt. Einige Hausfrauen widmen sich dem traditionellen Handwerk und fertigen hier Häkel- und Otschi-Spitzen. In der Bucht von Veligama liegt auf der kleinen Insel Taprobane die ehemalige Residenz des Grafen Maurice de Mauny Talvadende aus dem Jahr 1926. Das Anwesen ist heute ein Luxushotel. Auf der Rückfahrt fahre ich mit meinem Roller direkt von Veligama durch das fruchtbare Hinterland entlang des Polvatta-Flusses, der Träger dem Indischen Ozean zufließt und von mitgenommenem Erdreich ganz braun gefärbt ist. Rechts und links der Straße sehe ich Wasserbüffel. Danach durchquere ich den Kotawa-Forst und gelange wieder zurück an den Chin River und zu meinem Ausgangspunkt, dem Orient Rest Guesthouse. Ein Inseltempel für die Opfer von Raubüberfällen. 14. Tag, 41 Kilometer. Heute nach dem Frühstück folge ich mit dem Roller der Küstenstraße A2 Richtung Norden. Kurz hinter dem großen Badeort Hikaduba taucht bei der Ortschaft Sinigama ganz nahe am Ufer eine kleine Insel mit einem Tempel auf. Hierher pilgern buddhistische Gläubige, die Opfer eines Raubüberfalls geworden sind. Sie kaufen dann hier ein spezielles Öl mit Chilischoten, das sie nach Hause mitnehmen, in eine Lampe füllen und anzünden. Sie erhalten dann ein Mantra, das den Täter identifiziert und das Unglück über ihn bringt. Ambalangoda, Maskenschnitzer und Teufelstanz. Der nächste größere Ort an der Küste ist Ambalangoda. Er ist für seine Maskenschnitzer bekannt, die besonders farbenprächtige und filigrane Holzmasken herstellen. Ein kleines Museum wurde 1987 gegründet, gefördert vom Auswärtigen Amt, vom Lindenmuseum in Stuttgart und vom Museum für Völkerkunde in Berlin. Es zeigt die schönsten und wichtigsten Masken der singalesischen Volks- und Heilkunst. Ambalonga ist auch bekannt für seinen Teufelstanz. Der Tsunami forderte auf Ceylon mehr als 35.000 Menschenleben. Am 26. Dezember 2004 wurde die Stadt vom großen Tsunami getroffen, der hier etwa 3.900 Tote forderte und schwere Schäden verursachte. Bei meinem Besuch 9 Monate nach der Flutwelle sind die Gleise der Südwestküstenbahn wieder repariert. Keiner wohnt mehr in Zelten, aber ich sehe hier an diesem Küstenabschnitt und auch in Unawatuna einzelne Ruinen und zerstörte Fischerboote. 9 Monate nach der Katastrophe ist der Wiederaufbau in vollem Gange. Vielerorts wird gebaut und neu erbaute Siedlungen wie die von Danish People's Aid konnten schon bezogen werden. Auch mein Arbeitgeber, Kolleginnen und Kollegen von der Tour und der Rewe Touristik haben in diesen 9 Monaten 310.000 Euro gestiftet und gesammelt. Damit konnten schon 8 Vorschulen für je 100 Kinder finanziert werden. Ihr Bau hat ebenfalls begonnen. Das New Hotel Bird Lake, eine Ökolodge. 15. Tag, 13 Kilometer. Am Nachmittag besuche ich aus Interesse das New Hotel Bird Lake an der Salzwasserlagune von Hikaduwa. Mrs. Varna Sorija führt mich durch die Anlage, ein paradiesischer Ort mit einer Vielfalt von Vögeln und Pflanzen. Als Naturliebhaber kann man sogar in gut ausgestatteten Baumhäusern inmitten der hohen Baumkronen schlafen. Auch hier werden Bootsfahrten angeboten. Nach meinem Besuch am Bird Lake gebe ich den Roller zurück, denn morgen werde ich weiterreisen. Ich verabschiede mich von Caroline bei einem Sundowner, der für uns hier auf unserem Balkon eine angenehme Gewohnheit geworden ist. Sie hat sich spontan für dieselbe Rundreise angemeldet, auf der ich in meiner ersten Woche war und wird ebenfalls bald abreisen. Ab in den Süden mit der Eisenbahn. 16. Tag, Bahnfahrt 60 Kilometer, Tuk-Tuk 24 Kilometer. Ich nehme den Schnellzug der Südwestküstenbahn in Hikaduwa und fahre bis zur südlichen Endstation der Strecke nach Matara. Dabei passiere ich unter anderem die Bahnhöfen von Gole und Kogala. In Kogala fällt mir am Bahnsteig der freundliche Bahnhofsvorsteher mit seiner blütenweißen Uniform auf. In Matara bringt mich ein Tuk-Tuk-Fahrer an den Polhena Beach in Sunny Lanka Guesthouse. Der Mann gefällt mir und so mache ich für den Nachmittag gleich einen kleinen Ausflug zur Südspitze Ceylons aus. Vergangene Pracht, der Tempel in der Stadt der Götter. Es geht nach Divi Nuvara, der Stadt der Götter. Heute ist der Name Dondra für den Ort geläufiger. Hier stand ein prächtiger Tempel, der in seinen Ursprüngen ins 7. Jahrhundert zurückreicht. Der arabische Reisende Ibn Battuta schilderte Mitte des 14. Jahrhunderts den Tempelbetrieb mit 1000 Priestern und 500 Gottesdienerinnen, die zur Ehre der Götter tanzten und sangen. Er fand eine menschengroße Götterfigur aus purem Gold mit Augen aus großen funkelnden Rubinen vor. Der Tempel wurde im Jahr 1587 vom portugiesischen Kapitän Sousa de Ronches und seiner Horde zerstört und geplündert. Heute steht eine rekonstruierte Dagoba auf den Fundamenten der historischen Tempelanlage. Der Eingang wird von einem neu errichteten riesigen Buddha bewacht. Der höchste Leuchtturm der Insel steht an der Südspitze. Landschaftlich wunderschön ist der südlichste Punkt Ceylons, Dondra Head. Hier läuft die Grenze zwischen dem Arabischen Meer und dem Golf von Bengalen. Ich habe Glück und kann das 52 Meter hohe Dondra Head Lighthouse besteigen. Der bis heute höchste Leuchtturm der Insel wurde nach der Eröffnung des Suezkanals zur Sicherung des Seewegs nach Südostasien und Australien von der britischen Kolonialverwaltung geplant und bis 1890 mit Steinen aus Schottland und Cornwall gebaut. Mein Aufenthalt an der Südwestküste geht zu Ende. Ich möchte morgen nochmal für eine Woche in die Gegend fahren, die mir bisher auf Ceylon am besten gefallen hat, das Hochland der Insel. Mein Fahrer bringt mich zum Busbahnhof und ich kaufe mir ein Ticket für den Linienbus nach Ella, bevor er mich mit seinem Tuk-Tuk zurück in mein Gasthaus am Bolena Beach bringt. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.